Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei, wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Es bleibe dabei, die Gedanken sind frei.
Herzlich willkommen hier zur ersten Folge von Kein Wort ohne meinen Anwalt, dem etwas anderen Jura-Podcast.
Ja, hallo zusammen und hallo Tore, schön, dass wir das gemeinsam machen können.
Also, grüß dich Andreas, ist mir eine Ehre, dass wir das Projekt hier zusammen starten. Unser heutiges erstes Thema trägt den Titel Big Brother is Watching You und wir werfen dabei einen Blick auf die verschiedensten Arten von Überwachungstechnologien, eben die den Datenschutz betreffen und die rechtlichen Implikationen, die damit einhergehen.
Ja, und ein besonders spannender Teil auch für unsere Zuhörer wird sicherlich der Teil über die Crypto-Chat-Verfahren sein. SkyECC, das sogenannte WhatsApp der Gangster. Wir werden euch die Hintergründe der Operation Argus erklären, die auch SkyECC letztendlich zu Fall gebracht hat. Und ich werde Einblicke in meine Tätigkeit als Strafverteidiger geben und werde euch erzählen, wie die Gerichte mit der ganzen Thematik umgehen.
Außerdem sprechen wir noch darüber, wie solche Entwicklungen im Strafrecht und SkyECC betreffend unsere digitale Freiheit betreffen und auch den Datenschutz jedes einzelnen EU-Bürgers beeinflussen. Und wir besprechen auch, was heutzutage schon in der Überwachungstechnik eigentlich alles möglich ist.
Ganz genau. Und das Thema ist nicht nur hochinteressant, sondern auch brisant. Das Traurige ist leider nur, dass die Medien sehr einseitig darüber berichten und oft auch kein Interesse haben, da im Mainstream überhaupt die Thematik aufzunehmen. Unser Ziel ist es deshalb, euch hier in diesem Podcast einen ganzheitlichen Einblick zu geben, sowohl in die positiven als auch in die Schattenseiten der Thematik.
Aber bevor wir in die erste Folge einsteigen, wollen wir beide uns noch mal kurz bei euch vorstellen, wer wir überhaupt sind, woher wir kommen und wie es zu diesem Podcast gekommen ist.
Ja, ich fange einfach mal an. Ich dränge mich vor. Wie gesagt, ich bin Andreas Milch, Rechtsanwalt und Strafverteidiger aus Gießen im schönen Mittelhessen. Mein Schwerpunkt als Anwalt liegt im Strafrecht und im Arbeitsrecht. Ich bin außerdem zertifizierter IT-Forensik-Spezialist. Man kann sagen, dass meine juristischen Grundlagen im IT-Datenschutz und auch im Strafrecht liegen und auch meine besonderen Themen sind.
Eine Sache hast du noch unterschlagen. Du bist auch Spielerberater nebenbei.
Ja, das stimmt schon. Basketball ist meine große Leidenschaft und gerade im Basketball bin ich als Spielerberater tätig. Ja, und so haben wir uns zwar auch beide kennengelernt, oder Torre?
Richtig. Wir beide sind passionierte 46ers-Fans. Ich bin da hauptsächlich fürs Fotografieren tätig. Andreas ist schon lange Zeit Basketball-Fan, so wie ich auch. Und ist nicht nur 46ers-Fan, sondern auch Anhänger der Pointers, bei beiden als Sponsor tätig. Und auf diesem Wege haben sich unsere beiden Wege gekreuzt.
Das stimmt. In der altehrwürdigen Osthalle, oder wie wir Gießener sagen würden, unsere Liebe ist rot und das ist unsere Verbindung. Das hat nicht nur mit Rotwein zu tun, sondern mit den Farben unseres Vereins.
Richtig. Genauso wie unser Verein laut und unkonventionell ist, so wird es auch unser Podcast wahrscheinlich sein. Wir werden Themen ansprechen des rechtlichen Bereiches, die alle betreffen, die aber auch teilweise speziell sind, aber auf jeden Fall nicht im Mainstream oft vorkommen, sondern eher speziell sind. Und wir wollen das Ganze ein bisschen breiter an die Öffentlichkeit bringen und auch euch im Detail erklären, welche Konsequenzen das vielleicht auch für euch hat, das ein oder andere Thema. Zu mir, ich bin Tore Bischoff, bin Marketingmanager, nebenbei noch Inhaber einer kleinen Medienagentur. Ihr habt es eben schon gehört, ich fotografiere viel, mache aber auch Dinge wie Grafikdesign etc. pp. Ich würde sagen, Andreas, wir steigen eigentlich ziemlich direkt ein in Folge 1, oder?
Ja, eine Sache hast du noch ausgelassen. Das wollte man vielleicht auch nochmal ergänzen den Zuschauern sagen, wie wir überhaupt drauf gekommen sind, diesen Podcast zu starten. Ja, wir haben uns in langen Gesprächen, so kann ich es auch sagen, Tore, ne, und vielen Gesprächen über Datenschutz, Technik und sonstige gemeinsame Interessen unterhalten. Tore hat mich öfters auf Post angesprochen, ich in Social Media mal hinterlassen habe, kritische Posts ganz oft. Und da haben wir gesehen, dass wir beide Verfechter des Datenschutzes sind. Ja, und so haben wir über meine Fälle gesprochen, über Datenschutz im Allgemeinen und auch unser beider Hintergrund wissen, was die Technik angeht. Ja, und so, dann kam die Frage auf vom Torre, warum nicht darüber einen Podcast starten? Ja, fand die Idee ganz gut. Und wir sind natürlich jetzt blutige Anfänger, was Podcasts angeht. Deswegen bitte ich auch um Nachsicht, falls wir uns hier verhaspeln, versprechen, oder sonstige Aussetzer vorkommen sollten. Ja, wie gesagt, wir sind am Anfang, wir sind lernfähig und deswegen freuen wir uns auch über konstruktive Kritik, falls einem etwas nicht gefallen hat. Ja, Datenschutz und Technik sind natürlich komplexe Themen, ja, die auch trocken anmuten mögen. Wir wollen aber alles dafür tun, dass es nicht trocken rüberkommt, sondern lebendig und euch zeigt, wie wichtig in unserer immer mehr digitalisierten Welt diese Thematik für uns alle eigentlich ist.
Ja. Ich würde sagen, wir steigen jetzt langsam mal ein und beginnen mal mit dem Bereich Krypto-Chats, weil da hast du ja einige interessante Sachen vorzutragen.
Ja, das stimmt. Ja, und wir sind ja hier in Folge 1 und wir haben jetzt den ersten Themenkomplex hier bei uns auch Big Brother is Watching You genannt. Ja, es geht um Krypto-Chats und wie der Name halt auch sagt, Überwachungstechnologien und ihre Auswirkungen auf unsere Grundrechte. Also wenn ihr wissen wollt, was SkyECC und Begriffe wie Operation Argus bedeutet und warum das Thema Überwachung auch euch betrifft, bleibt dran und hört uns zu.
Richtig. Ich würde sagen, Andreas, steig doch mal so ein bisschen ins Detail erstmal ein, was Krypto-Chats bedeutet, wie es sich vielleicht auch von gängigen Chats unterscheidet, von gängigen Messenger-Systemen wie WhatsApp oder Signal. Wo liegen da die Unterschiede und was macht das Ganze so interessant, nicht nur für den Datenschutz, sondern vielleicht auch aus rechtlicher Sicht, was Kriminalität betrifft und Ermittlungstechniken?
Also Krypto-Chats an sich sind erstmal digitale Chats, ja, bei denen die Kommunikation durch Verschlüsselungstechniken geschützt ist. Also eigentlich total ähnlich wie auch WhatsApp oder Signal und wie sie alle heißen, ist halt eine beidseitig verschlüsselte Kommunikation, ja. Bedeutet also im Endeffekt, dass die Nachrichten zwischen den Teilnehmern verschlüsselt werden und dass nur der vorgesehene Empfänger sie lesen kann. Ja. Selbst wenn jemand die Daten abfangen würde, ja, sind sie so lange unlesbar, bis sie vom anderen Gerät mit dem passenden Schlüssel entschlüsselt werden können. Ja. Das nennt sich Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und die Technik an sich ist eigentlich nichts anderes, als wir sie auch momentan alle nutzen. Im WhatsApp, Messenger, Signal und wie gesagt, wie sie alle heißen. Das sind die typischen Anwender, ja. Auch das könnte man Krypto-Chats nennen, weil auch diese Kommunikation eigentlich kryptiert verschlüsselt ist. Hintergrund ist ja generell bei kryptierten Chats, ja, dass keiner auf deine Daten, auf die Kommunikation zugreifen kann, ja, und das Dritte keinen Zugriff auf die Inhalte haben, ja. Ziel ist es, die Sicherheit und die Privatsphäre der einzelnen Nutzer zu schützen. Das ist auch der Grund, warum viele Menschen auch Telegram und Signal und wie auch WhatsApp nutzen, ja, obwohl WhatsApp mittlerweile ja Mainstream geworden ist. Aber wie gesagt, die Krypto-Chats an sich, egal ob das jetzt die Mainstream-Chat-Dienste sind, als auch die sogenannten Dienste, die von den Ermittlungsbehörden als WhatsApp der Gangster genannt werden, wie EncroChat, Enem und Sky, das sind einzelne Diensten, kommen wir gleich noch. Die Technik an sich, die grundlegende Technik, ist erst einmal dieselbe.
Also hört sich eigentlich für mich als Laie erstmal nach einer guten Sache an, dass man einen gewissen Datenschutz genießt und dass man eigentlich sicher sein kann, dass wenn ich jemand im WhatsApp eine Nachricht schicke, sie auch nur derjenige lesen kann und was damit anfangen kann. Und selbst wenn sie jemand abfängt, mein Handy hackt oder ähnliches, die Nachricht erstmal unlesbar ist. Aber du hast es ja gerade angesprochen mit WhatsApp der Gangster. Das heißt, letzten Endes macht wahrscheinlich diese Verschlüsselungstechnik es bei Straftaten den Ermittlungsbehörden schwieriger zu ermitteln. Und letzten Endes wird denen das wahrscheinlich ein Dorn im Auge sein, oder?
Ja, ganz genau, in deren Argus-Auge. Aber zu dem Begriff Argus kommen wir nachher nochmal. Aber ja, tatsächlich, es ist ein Dorn im Auge. Grund fürs Unbehagen ist, dass diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung den Zugriff auf die Inhalte der Nachrichten natürlich nicht möglich macht. Und gerne würden die Ermittlungsbehörden natürlich, gerade wenn sie einen Verdacht haben gegen eine Person, mitlesen, was dort kommuniziert wird. Was ich aus Seiten der Ermittlungsbehörden an dieser Stelle auch verstehen kann, ist ja auch der Auftrag und der Zweck der Strafverfolgungsbehörden, diesen Nachrichten nachzugehen, wenn denn ein Anfangsverdacht ist. Und natürlich ist das dann ein Dorn im Auge, dass man auf diese Daten nicht zugreifen kann. Ja, und die Behörden argumentieren, dass sie halt durch diese zunehmende Verschlüsselung buchstäblich im Dunkeln tappen. weil sie nichts mehr sehen können. Ja? Und somit wichtige Beweise in Ermittlungen verschlossen bleiben. Ja? Verschlüsselte Kommunikation, so ist der Vorwurf, werde von Kriminellen genutzt, um ihre Aktivitäten zu planen und sich vor der Entdeckung zu schützen. Das ist so das wesentliche Argument, was von den Ermittlungsbehörden kommt.
Okay. Also wir haben es ja eigentlich quasi schon angesprochen, verschlüsselte Kommunikation betrifft irgendwie jeden von uns, in jeder Art von gängigen Messenger, aber halt auch in diesen Gangster-WhatsApps, sage ich mal, in diesen Gangster-Messenger-Diensten. Das heißt, letzten Endes ist es irgendwo ein zweischneidiges Schwert. Für uns ist es gut, es erhöht unsere Datensicherheit. Wir können sicher sein, dass Nachrichten privat bleiben und nur an den Empfänger gehen, für den sie auch bestimmt sind. Ist natürlich auch zum Vorteil der Kriminellen und letzten Endes zum Nachteil der Ermittlungsbehörden. Ganz klar. Aber was hat sich denn jetzt die EU gedacht, der Gesetzgeber gedacht dabei, wie er das Ganze jetzt angehen will, um da ein bisschen vielleicht auch drum herum zu kommen, um das Ganze?
Ja, das ist ja auch wieder so ein Thema, haben wir beide ja auch schon oft drüber gesprochen. Sicherlich auch ein Thema, was unsere Zuhörer vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben. Allerdings ist auch ein Thema, in dem wir in den späteren Folgen näher darauf eingehen wollen, aber ihr könnt es googeln. Schlagwort die anlasslose Chatkontrolle. Ja, also die EU plant schon seit Jahren, ja, unter dem Vorwand, dass man damit Kinderpornografie als auch Terrorismus bekämpfen möchte, eine anlasslose Chatkontrolle einzuführen. Sprich, dass unser aller Kommunikation, egal ob man was am Kerbholz hat, egal ob es einen Anfangsverdacht gegen eine Person gibt, sondern jede Kommunikation von zwischen Tore und mir, zwischen euch und euren Freunden, der Familie, jede Art von Kommunikation soll anlasslos überwacht werden. Und das ist ein Thema, was die Medien hier zu wenig aufgreifen. Der Einzige, der sich ein bisschen dagegen gelehnt hat, auch medial, auch in den Social-Media-Kanälen, ist unser Justizminister, unser ehemaliger. Ja, der hat sich aufgelehnt, hat immer wieder gesagt, dass er das Spielchen nicht mitmacht, aber ansonsten war da in den Medien wenig zu verspüren. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du da viel mehr mitbekommen hast, aber ich habe da kaum was bemerken können, obwohl ich das ja natürlich mit Interesse verfolge, das Thema.
Ja. Also ich habe selten darüber Berichte gesehen, vielleicht mal in Welt oder so, dass das mal angesprochen wurde auf anderen Nachrichtensendern. Aber dann sind es wirklich sehr seltene und eher kurze Beiträge. Ja. Mit unserem ehemaligen Justizminister meinst du wahrscheinlich Marco Buschmann von der FDP.
Ganz genau.
Frisch ausgeschieden quasi.
Ja. Also wir sind ja beide parteilos und nicht gelb gefärbt oder sonstigerweise, außer beim Sport, da sind wir rot gefärbt. Aber das war wirklich ein guter Mann, fand ich. Also ganz, ganz losgelöst von der Partei, das war vielleicht der beste Justizminister, den wir in den letzten Jahren hatten. Also Marco Buschmann, wenn Sie zuhören, sind herzlich eingeladen, Gast in unserer Sendung zu werden.
Grüße an dieser Stelle aus Gießen-Wieseck hier.
Genau.
Von unserem Podcast. Ja, wir freuen uns gerne, spannende Gäste natürlich auch in Zukunft hier begrüßen zu dürfen im Podcast zu verschiedensten Themen. Und seid auch ihr da gerne drauf gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Ja, Thema EncroChat und SkyCC. Eigentlich Plattformen, Messenger-Dienste, die ursprünglich mal für eine möglichst sichere verschlüsselte Kommunikation entwickelt wurden, die sich besonders an Personen gerichtet haben, die eine hohe Privatsphäre gesucht haben. Natürlich sind da jetzt auch letzten Endes leider mehr oder weniger Kriminelle drunter gewesen, aber das betrifft oft auch Prominente, Politiker. Es gab auch Fälle von Ingenieuren, habe ich schon gehört, bei verschiedenen Automobilherstellern, die solche Sky-ECC-Handys genutzt haben, um halt sicher über Patente zu kommunizieren, dass halt wirklich das nicht gehackt werden kann von anderen Konkurrenzfirmen. Genau. EncroChat wurde tatsächlich im Jahr 2020 von den europäischen Strafverfolgungsbehörden kompromittiert. Das heißt letzten Endes dicht gemacht für den Laien. Und zahlreiche Nachrichten, die in Echtzeit von den Behörden gelesen wurden, millionenfache Anzahl, wurden da dementsprechend
abgefangen.
Abgefangen, genau.
Nur weiß man nicht ganz genau, wo sie abgefangen worden sind. Was am Server, was schon am Endgerät. Ja, aber ob wir das wirklich im Detail jemals wirklich herausbekommen, das wird die Zukunft zeigen. Aber dazu kommen wir auch gleich. Es gibt eine ganz gute Entwicklung, LG Berlin, 19.12.24, hochaktuell, also wenige Tage vor unserer Aufnahme, ist da ein Urteil gesprochen worden, darauf werde ich gleich nochmal kommen. Habe ich auch hier nochmal ausgearbeitet vorliegen, zumindest aus der mündlichen Begründung. Aber dazu kommen wir gleich. Aber Tore, du hattest eine ganz gute Statistik rausgesucht. Ja? Du hattest mir vorhin die Statistik vorgelegt und hast mir mitgeteilt, dass WhatsApp jetzt 2 Milliarden aktive Nutzer hat pro Monat. Im Januar 2022 hätte Signal sogar 40 Millionen Nutzer gehabt. Und da hast du eigentlich eine ganz gute Beschreibung von der verschlüsselten Ende-zu-Ende-Kommunikation vom American Civil Liberties Union mir vorhin vorgelegt. Vielleicht könntest du daraus mal vorlesen, wie diese Vereinigung, die ACLU, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung beschreibt. Also ich finde das ganz gut und das beschreibt es eigentlich auch ganz gut. Enthalte es unseren Hörern nicht vor und lese doch mal den Teil vor.
Genau, die American Civil Liberties Union, abgekürzt ACLU, beschreibt die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nämlich wie folgt. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist der beste Schutz der Einzelpersonen, die Gewissheit bietet, dass ihre persönlichen Daten vor neugierigen Blicken geschützt sind. Wie in Apples neue iCloud-Implementierung und in Messaging-Apps wie WhatsApp und Signal eingesetzt, kann diese Technologie sicherstellen, dass nur der Absender und die beabsichtigten Empfänger auf den Inhalt einer Nachricht zugreifen können. Dieses Maß an Sicherheit schützt Einzelpersonen nicht nur vor Cyberangriffen, sondern gibt den Bürgern auch die Möglichkeit, frei zu kommunizieren, ohne Angst vor Überwachung, Zensur und Durchsuchungen ohne richterliche Genehmigung haben zu müssen. Sei es durch die Regierung, Big Tech, Datenhändler oder sonst jemanden. Die Weltöffentlichkeit will einen starken Schutz vor Cybersicherheit. Die Möglichkeit, private und vertrauliche Gespräche ohne Überwachung zu führen, und Sicherheit vor gewalttätigen Regierungen, rachsüchtigen Chefs, gewalttätigen Partnern, Betrügern, aufdringlichen Vermarktern und Kriminellen gleichermaßen.
Ja, wie ich schon sagte, also der Text, finde ich, der beschreibt das Ganze ganz gut. Und genau das will die EU mit der anlasslosen Chatkontrolle, wie wir gerade schon ausgeführt hatten, zukünftig unterbinden und arbeitet daran schon seit Jahren. Aber wie gesagt, dazu wird es eine weitere Folge geben. Was man noch ergänzen könnte zu deinem Text, ist eine Recherche, die ich hier auch noch gemacht habe. Hatte ich hier schon mal gesagt gehabt, du warst genauso überrascht wie hoffentlich auch unsere Zuschauer. Tatsächlich ist es so, dass das FBI bereits 1990 vor der verschlüsselten Kommunikation gewarnt hat und da auch schon ein paar Stellschrauben gestellt hatte. Hatte ich schon mal angemerkt, aber jetzt nicht so ausführlich, wie ich es jetzt hier vortragen werde. Das ist jetzt für dich auch neu sein, also ganz, ganz frisch hier noch rein recherchiert in die Folge. Seht's mir nach, muss ich auch ablesen. Es ist so, dass die USA voraussehend, dass Verschlüsselung ein Standardmerkmal der elektronischen Kommunikation werden wird in Zukunft, damals halt nach einem Mittel gesucht hat, diese Verschlüsselung zu verhindern. Ja, die National Security Agency, kurz die NSA, entwickelte einen Chip, der wurde bekannt als sogenannter Clipper-Chip. Da könnt ihr alle googeln, also zum Clipper-Chip an sich findet man da auch ganz viel im Internet. Nur dieses FBI-Briefing, aus dem ich jetzt hier zitiere, werdet ihr da nicht finden. Auf jeden Fall, dieser Clipper-Chip, ja, sollte eine Echtzeitentschlüsselung durch die Strafverfolgungsbehörden ermöglichen. Ja, schon hart, ne? Und am 19. Februar 1993 gab das FBI hierzu ein Briefing heraus, aus dem ich jetzt hier zitiere. Unter dem Titel FBI-Briefing, Verschlüsselung, Bedrohung, Anwendung und mögliche Lösungen. Der Clipper-Chip war eine von der US-Regierung in den frühen 1990er Jahren entwickelte Technologie, die als Teil einer Initiative zur Überwachung von Kommunikation eingeführt wurde. Ziel war es, eine Möglichkeit zu schaffen, verschlüsselte Kommunikation zu entschlüsseln, um Strafverfolgungsbehörden wie dem FBI Zugang zu relevanten Informationen zu gewähren. Das Heftige daran ist, ja, dieser Chip sollte in die Kommunikationsgeräte wie Handys, ja, damals hatten wir ja noch in den 90ern, erinnert euch vielleicht dran, ja, diese riesen Nokia-Knochen, die man sich sich rumgeschleppt hat, ja, da gab es wahrscheinlich räumlich noch Möglichkeiten, da technisch was einzubauen. Jetzt nicht nur in Nokia, sondern, also Nokia wurde hier nicht genannt, das war jetzt nur ein Beispiel, aber in die Telefone, die zu der Zeit in den 90ern bis Mitte der 90er genutzt worden sind, sollte damals ein Clipper-Chip eingebaut werden. Und zwar standardgemäß in die kompletten Geräte.
Also kurzer Break, verstehe ich das richtig? In jedes Telefon was sich ein US-amerikanischer Bürger neu im Elektronikmarkt gekauft hat, sollte so ein Chip verrotten.
Ja, so anders kann ich es hier nicht verstehen. Ja, so verstehe ich das und so gebe ich es hier auch weiter. Also sollte wirklich standardgemäß eingebaut werden. Ja, und es war eine Verschlüsselung, die damals auf diesem Algorithmus namens Skipjack basierte. Also ein Verschlüsselungssystem, was die da eingeführt haben. Das Besondere war die sogenannte Key-Escrow-Funktion. Ja, der Chip speicherte einen Teil des Entschlüsselungsschlüssels bei Regierungsbehörden, was diesen im Bedarfsfall den Zugriff auf verschlüsselte Kommunikation erlaubte. Ja, das heißt, er hat es gespeichert und die Behörden konnten dann sagen, okay, hier Mr. Smith, ja, aus Iowa, den wollen wir mal uns genauer anschauen und konnten dann quasi seine Kommunikation entschlüsseln. Und das führte in Amerika damals in den 90ern zu massiver Kritik, da der Clipper-Chip als Bedrohung für die Privatsphäre und die Sicherheit angesehen wurde. Ne? Die Gegner argumentierten, dass diese Hintertür nicht nur von der Regierung genutzt werden könnte, ja, sondern auch Hackern ja, ein Eingriffstor ermöglichen würde. Ja? Und ähnlich ist ja auch, was wir jetzt bei der Chatkontrolle sehen. Ja? Wenn wir im Internet schauen, da gibt es ganz viele kritische Seiten im Internet, ja, die man folgen kann. Da werde ich auch in den nächsten Folgen mal ein paar nennen, die da immer gut hinterher sind und immer gut recherchieren. Die sagen es ja genauso, das sind alles IT-Fachleute, ja, und die sagen es genauso, ja, bei der anlasslosen Chatkontrolle. Wenn wir diese Möglichkeit geben, ja, ist es auch wieder ein Einfallstor für Hacker. Ja, es ist nicht nur ein Profit für die Regierung, ja, und ein Rieseneinschnitt unserer aller Privatsphäre und Grundrechte, sondern letzten Endes auch für wiederum Kriminelle, die das als Einfallstor nutzen können, um ihre Machenschaften dann wieder auf unsere aller Geräte durchzuführen, ja. Zurück zum Thema hier vom FBI und den 90ern und dem Clipper-Chip. Aufgrund des öffentlichen Widerstands, technischer Schwächen oder wachsender Beliebtheit alternativer Verschlüsselungstechnologien wurde das Projekt dann Mitte der 90er in Amerika eingestellt. Ja. Aber der Clipper-Chip gilt heute als ein frühes Beispiel für die Debatte über die Balance zwischen Sicherheit und Privatsphäre in der digitalen Ära. Also heute immer noch. Ja.
Also man muss ja dazu sagen, wir reden von den 1990er Jahren. Dafür war das ja quasi schon Hightech letzten Endes, ja, was da gemacht wurde. Andererseits, du hast es ja mit dem Hacking schon angesprochen, in den 90er Jahren, und das kann ich ein bisschen aus meinem beruflichen Umfeld sagen, weil ich halt in der Firma arbeite, die mit IT-Security-Software sehr viel zu tun hat, waren wir ja bei weitem noch nicht so weit, was Security von Daten, von Systemen oder Ähnlichem betrifft. Das heißt, es war alles noch ein bisschen Neuland und einem gewieften Hacker wäre es wahrscheinlich sehr leicht gelungen, an diese Daten ranzukommen und damit auch dementsprechend Unfug zu machen. Und der andere Punkt ist natürlich letzten Endes, jeder Kriminelle kennt es wahrscheinlich irgendwo oder wir kennen es aus Serien und Filmen, dass ein Krimineller mal verwanzt wird, dass seine Wanze untergejubelt wird im Raum, am Telefon oder sonst was. Wenn ich mir vorstelle, dass quasi auf einfach so auf ohne jeglichen Anfangsverdacht ein verwanztes Telefon gekauft hat, da wird es mir schon anders im Magen.
Ja, aber ähnlich hast du es ja auch beim Thema Anom. Gut, das war jetzt nicht die breite Bandbreite, aber Anom, dazu kommen wir auch nochmal, kleine Anekdote. Anom ist ja auch ein Krypto-Chat-Dienst gewesen. Ne? Und das wurde ja tatsächlich vom FBI jetzt in den letzten Jahren, in den 2020er Jahren war es, eingeführt, komplett mit Logo, Marketing, Vertrieb, ja. Und dieses Gerät war ja quasi ein komprimiertes Gerät. Die Leute dachten hier, wir haben jetzt ein Handy erworben, ja, wo wir sicher drüber kommunizieren können. Tatsächlich war es aber so, dass die Daten dort ausgelagert worden sind ans FBI direkt. Wir wissen nicht über welchen Server, ja. Anom, beziehungsweise das FBI sagt, es war ein Server in einem EU-Land. Damit begnügen sich die Gerichte zurzeit. Da sehe ich auch, weiteren Urteilen entgegen. Der BGH hatte auch noch eine Sache vorlegen. Am 21. Januar verhandelt der BGH darüber. Der Kollege André Biegel, einer der Anwälte, die da tätig sind, da werden wir auch Informationen bekommen, wie es da in dem Verfahren weitergeht. Kommen wir auch in einer späteren Folge bestimmt drauf zurück. Fakt ist auf jeden Fall, weil du es gerade ansprachst, ja, da hat man so ein Telefon, hat eine Wanze drin. Ja. Damals, wie gesagt, im Mainstream hätte jeder diesen Clipper-Chip drin gehabt. Aber heutzutage, in der heutigen hochdigitalisierten Welt gab es das auch mit Anom quasi. Allerdings nicht Mainstream, sondern dann auch wieder gezielt auf bestimmte Gruppen gezielt. Man hat natürlich gehofft, dass dann die Kriminellen diese Geräte kaufen und nutzen. So war es dann auch und dann ist die Falle zugeschlagen. Aber das wäre nur als kleine Anekdote zu der Thematik. Also das gibt es auch heute noch, ja, eine Wanze im Telefon.
Das heißt, kurze Nachfrage, ja. Das FBI hat einen eigenen Krypto-Chat-Dienst entwickelt und vertrieben, speziell an kriminelle Kundengruppen hauptsächlich, um die dann in die Falle zu locken.
Ja.
Um da Daten rauszuholen.
Ganz genau, so ist es. Aber dazu kommen wir auch noch. Wir wollen ja nicht unser ganzes Geschütz heute schon verschießen. Ja. Zu der Thematik kommen wir natürlich auch noch. Also wirklich auch hochinteressant. Obgleich wir uns in den nächsten Folgen dann mehr auf SkyCC vermutlich konzentrieren werden. Ne?
Genau.
Ja.
Thema SkyCC, du sagst es schon, wir spulen mal in die Neuzeit quasi zurück, so ziemlich ins Jetzt, in 2023, 2024. SkyECC, ein großer Krypto-Chat-Messenger-Dienst und teilweise auch ein bisschen der Öffentlichkeit bekannt geworden, natürlich einerseits durch verschiedenste Verfahren, wo das Ganze thematisiert wurde. Gibt es auch eine interessante ZDF-Doku unter anderem dazu. Das ist auf jeden Fall eine Anschauempfehlung von uns an dieser Stelle. SkyECC war ja im Gegensatz zu EncoChat nochmal technisch deutlich ausgeklügelter. Und da gab es ja verschiedene Mechanismen, wie unter anderem Selbstzerstörung, was man sonst so bei Mission Impossible vielleicht kennt. Weiß nicht, ob ihr es noch kennt, diese Kassette zerstört sich in 10 Sekunden selbst. Also
klar.
So eine Möglichkeit gab es quasi mit SkyECC. Und das Ganze war ja sehr technisch ausgeklügelt. Also die Software hat sich ja ziemlich gut in dem Smartphone versteckt, was man gekauft hat. War ja, glaube ich, als Taschenrechner versteckt mit einer Zahlenkombination, die man quasi eingeben musste, um diesen Chat zu öffnen, um diesen Messenger-Dienst zu öffnen.
Ja, so kenne ich es auch, so ein Verfahren, genau. Hat irgendwie eine Kombination eingeben, 3x3 zum Beispiel, ja, und öffnete sich dann wohl diese Software. Ja, so kenne ich es aus verschiedenen Akten und Angaben. Ja.
Okay, also hört sich fast schon ein bisschen wie James Bond-mäßig ein. Der total. Öffnet sein Handy, öffnet einen Taschenrechner und gibt da 007 ein und dann öffnet sich ein versteckter Chat so ungefähr.
Ja, und dort waren auch GPS und sowas ausgeschaltet dann automatisch. Und ja, aber wie gesagt, im Detail dann in einer nächsten Folge. Aber wenn du von Geheimagenten sprichst, dann lass mich doch nochmal zu Adam zurückkommen. Das lässt mich jetzt gerade doch nicht los, ja. Weil da haben wir das ja, wir haben ja die Thematik. Ja, wir haben ja Geheimagenten, die quasi dieses Telefon in Umlauf gebracht haben, ja. Und ähnlich wie Geschichte um Geheimagenten, klingt auch die Geschichte um den Krypto-Chat-Dienst Enem. Ich hatte gerade schon mal ein bisschen davon erzählt. Ich will es jetzt noch mal kurz ausführen, also um es mal klarzustellen. Also Enem wurde von den Strafverfolgungsbehörden und anderen FBI und auch der australischen Polizei absichtlich entwickelt und betrieben. Ich habe ja noch eine Notiz dazu, aus der ich jetzt gerade hier noch mal zitiere. Ja, man wollte kriminelle Aktivitäten überwachen. Also man ging auch da aus, wer sich ein Telefon kauft, der muss kriminell sein. Es wurde den Kriminellen, / Nutzern als sichere Plattform präsentiert und buchstäblich von den Verfolgungsbehörden untergejubelt. Ja, so eine Art trojanisches Pferd, wenn man so will. Ja, es war von Anfang an eine Falle. Ja, die Strafverfolgungsbehörden, wie ich gerade auch schon ausführte, hatten ein richtiges Marketing, das Gerät aufgebaut, inklusive Logung, Vertrieb, alles. Ja, es war was ganz Neues. Ja, letzten Endes. Ja. Oder wie du es schön gesagt hast, das war ziemlich gewieft. Aber so kann man es tatsächlich auch sagen.
Ja, man kann ja eigentlich von Glück für die Ermittler sagen, dass sie das ganze Enem und nicht Troja genannt haben, sonst wäre es vielleicht ein bisschen auffällig gewesen.
Das stimmt wohl, ja.
Ja, aber mit trojanischem Pferd, die Beschreibung passt eigentlich sehr gut darauf.
Ja, obwohl denn natürlich griechische mythische Figuren ganz gerne heranziehen, die Ermittlungsbehörden. Deswegen, ich wiederhole es nochmal, die Operation bei SkyCC wurde Argus genannt, ja. Dem allsehenden Auge quasi gewidmet. Also wie gesagt, solche Vergleiche werden schon gezogen. Ich glaube, Troja wäre auch sicherlich auf den Top 10 gewesen, der Namensgebung, wäre aber vielleicht doch ein bisschen auffällig gewesen. Somit hat man sich dann wohl für den Namen Enem entschieden. Ja. Und die hatten vollständigen Zugriff auf diesen Geräten, ja, vollständigen Zugriff auf sämtliche Nachrichten, ja, weil die Hintertür quasi in der Software schon eingebaut war. Also man könnte sozusagen sagen, ja, wenn wir auf die Clipper-Chip-Technologie zurückkommen in den 90ern, wäre das der Clipper-Chip 2.0 gewesen, ja, den der FBI 1993 schon der breiten Masse einbauen lassen wollte in die Geräte. Ja, das haben sie jetzt ein bisschen weiter geführt, diesen Gedanken, und ein eigenes Gerät mit Software und Hintertür quasi auf den Markt gebracht. Schon clever, muss man von der Seite sagen, ja. Im Jahr 2021 wurde das Enem-Projekt dann öffentlich gemacht, nachdem es mehrere Jahre zur Überwachung von Kriminellen genutzt worden war. Also die haben es vorher schon genutzt, ja, 2021 wurde es dann bekannt gegeben. Und die Aktion führte dann zu Hunderten von Festnahmen und Sicherstellung von Drogen, Waffen, anderen illegalen Gütern. Allerdings war da auch rechtlich nicht alles so sauber. Aber dazu auch nochmal später. Was man nochmal anmerken kann, ist, wie gesagt, dass die Serverkommunikation wohl über ein EU-Land gelaufen ist, aber es wird aus Geheimhaltungsinteressen nicht preisgegeben, welcher Server, welches Land das gewesen sein soll. Ich meine, da geht's ja schon los. Wenn man sowas macht, ja, dann muss man es auch richtig machen und sich an Recht und Gesetz halten. Ja. Deswegen wird es ja auch immer wieder kritisch von uns Strafverteidigern angeprangert. Ja.
Also, wenn ich mich jetzt mal so kurz als Eingriff dazu in die Rolle eines Kriminellen versetze und ich schalte den Fernseher ein oder öffne mein Smartphone und da steht groß in den Nachrichten, das Adam-Projekt wurde vom FBI inszeniert, um an Chats, Daten und alles Weitere ranzukommen von kriminellen Machenschaften. Da läuft es dir doch als Drogenboss oder Gangsterboss kalt den Rücken runter. Oder also, ich meine, du fühlst dich ja sicher und denkst, ach, ich habe ja prima hier einen verschlüsselten Chat, mir kann nichts passieren. Und auf einmal weißt du ganz genau, die haben dich gleich.
Ich bin mir sicher, dass das schon zu Panik geführt hat, ja. Und dass da wahrscheinlich dann die Geräte auch ganz schnell vernichtet worden sind bei dem einen oder anderen, ja. Also bin ich mir ganz sicher, das wird eine Panikwelle hoch 10 gegeben haben, als damals bei Enco, Sky und dann später auch bei Enem das bekannt geworden ist. Ja, zumindest bei den Leuten, die dann tatsächlich das für solche Machenschaften genutzt haben.
Ja. Also ich denke, die Jungs, die noch nicht festgenommen worden sind, die haben wahrscheinlich schnell versucht, die Beine in die Hand zu nehmen und noch irgendwie das Land zu verlassen.
Vermutlich, ja.
Okay, aber Thema Enem noch weiterhin. Das wurde ja auch von drei großen Anbietern von verschlüsselten Messenger-Diensten kritisiert. Hauptsächlich mit dem Hintergrund, dass Enem halt gezielt auf eine systematische Schwächung der Privatsphäre gesetzt hat. Durch diese eingebauten Hintertüren, die das FBI da versehen hat. Mhm. Und diese Messenger-Dienste, die das kritisiert haben, waren halt unter anderem der Ansicht, dass das halt den Grundsätzen der digitalen Sicherheit widerspricht, was Überwachung betrifft, Datenschutz betrifft, ja. Wie es halt in vielen Rechtsstaaten eigentlich so gesetzlich üblich ist.
Ja, du hast einen kleinen Versprecher drin gehabt, aber es ist ja menschlich, den lassen wir auch drin. Ja? Wir wollen ja nichts verschönern. Also von den drei großen Messenger-Diensten wurde Enem von Datenschutzrechtlern am meisten kritisiert. Ja, das hast du wahrscheinlich gemeint, ja, weil so ist es nämlich auch. Das wollte ich nur für unsere Hörer nochmal klarstellen. Ja, für alle, die sich mit dem Thema noch nicht befasst haben. Also Enem ist der Kryptoanbieter, der von Datenschutzrechtlern und Kritikern am meisten kritisiert wird. Und das auch zu Recht aus den Dingen, die der Tore gerade dargelegt hat. Ja.
Das heißt, letzten Endes ist auch ein großer Kritikpunkt, wenn ich mir das herunterlade und ich bin jetzt kein Krimineller, werde ich aber trotzdem systematisch überwacht, ohne mein Wissen.
Genau. Ich meine, gut, runterladen konntest du es dir wohl nicht. Du musst dir das Gerät schon kaufen und es war wohl auch sehr teuer, ja. Was auch immer wieder als Indiz herangezogen wird, wie auch bei Sky, CC und Enco, ja, wer sich so ein Gerät kaufen kann, was wo die Lizenz, ja, ich habe die Preise jetzt nicht im Kopf, aber ich meine, in Ermittlungsakten gelesen zu haben, $1,500 im Jahr kostet, ja, das muss eine Person sein, die es dann für illegale Zwecke nutzt. So wird es von den Ermittlungsbehörden immer dargestellt. Aber wie gesagt, ich kann mir auch vorstellen, wie du es auch vorhin sagtest, dass ganz andere Personen auch so ein Gerät haben wollten, halt die Personen, die besonderen Wert auf Datenschutz legen, ja. Und das, da fahren wir auch dann gleich die ganze Bandbreite vom Politiker über Sternchen und Stars bis hin zum Ingenieur, hast du vorhin gesagt, von Automobilkonzernen die auch Interesse daran haben könnten an einer besonders sicheren Kommunikation. Ja. Die Datenschutzrechtler und Strafverteidiger und IT-Experten, ja, die kritisieren halt Enem, weil Enem halt wirklich in allen Punkten gegen internationale Datenschutz- und Privatsphäre-Regeln verstößt. Ja. Und wie du auch sagtest, die systematische Überwachung von Menschen ohne spezifischen Verdacht halt ganz klar gegen Grundrechte verstößt.
Es ist wahrscheinlich auch von einer gewissen Brisanz, weil ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn ich in einem Geheimdienst eines anderen Landes arbeite, was jetzt nicht zu den USA gehört oder kein Partner der USA ist und über dieses ganze Vorgehen erstmal nicht informiert ist und ich kaufe mir so ein Handy, um vielleicht in meinem Geheimdienst privat zu chatten, um wichtige Erkenntnisse vielleicht nicht an andere Geheimdienste gelangen zu lassen, ist das wahrscheinlich auch von gewisser politischer Brisanz, das Ganze, oder? Weil, ich sag mal, so könnte ja auch theoretisch das FBI vom russischen Geheimdienst oder vom deutschen Nachrichtendienst Nachrichten mitlesen. Über diese Software gehe ich von aus.
Ja, aber ich gehe davon aus, dass die alle ihre eigenen Krypto-Dienste haben. Ja, aber theoretisch ja, klar. Aber ich gehe davon aus, dass die Geheimdienste mal jeder für sich ihre eigenen Dienste nutzen.
Weil wir hatten ja schon mal sowas Ähnliches ein paar Jahre zuvor mit dem NSA-Skandal.
Ja, stimmt. Ja, definitiv. Und deswegen könnte Enema auch ein gefährliches Beispiel für den Missbrauch staatlicher Macht setzen. Ja. Und viele Kritiker warnen ja auch, ja, dass solche Mittel wie auch Enema, ja, wo gezielt, wie gesagt, so eine Technik auf den Markt gebracht wird, ja, und auch ähnliche Technologien in Zukunft auch gegen legitime Nutzergruppen, Whistleblower und politische Aktivisten eingesetzt werden könnten. Da wären wir ja auch bei dem Thema, was du gerade angesprochen hattest. Ne? Und wie gesagt, heftig ist es, das hatte ich ja jetzt gerade auch schon ein paar Mal gesagt, aber es regt mich so auf, dass ich es nochmal sagen muss, dass der technische Weg nie offengelegt wird. Das ist bei allen das Gleiche. Egal, ob es Enema ist, ob es EncroChat ist oder Sky, ja, uns wird nicht im Detail erklärt, wie der Hack genau abgelaufen ist, ja, wie an den Daten weitergearbeitet worden ist. Uns werden da bei Enema zum Beispiel die Daten vorgelegt, uns nicht mal genannt, von welchem EU-Land oder über welches EU-Land der Server gelaufen ist, ja, um da vielleicht weitere Nachforschung anstellen zu können. Ja, was Strafverteidiger dürfen, wir dürfen auch Nachforschung anstellen. Und Detektivarbeit leisten, wenn wir wollen. Es wird jede Möglichkeit genommen. Ja. Bei Sky oder bei EncroChat, ja, wie auch bei Enema, wir kriegen Excel-Tabellen vorgelegt. Ja. Es sind ungeschützte Excel-Tabellen, also nicht schreibgeschützt. Ja. Man kann, das habe ich sogar einmal gemacht in einem Gerichtstermin, da habe ich einfach mal dem Richter zeigen wollen, ja, dass diese Excel-Tabelle ungeschützt ist und wie schnell man den Namen ändern kann. Ja. Da habe ich auch dann den Namen geändert, ja, und plötzlich war der Richter der Verdächtige, fand er nicht so lustig. Aber so einfach geht das, ja. Einfach nur mal exemplarisch zu zeigen, ja. Und dann haben wir, und das ist auch total verrückt, aber dazu werden wir auch dann in den nächsten Folgen hinsichtlich des ICC dann näher drauf eingehen, aber wir haben nicht mal eine Protokollierung, ja, wer wann, wie und wo an diesen Daten gearbeitet hat, ja. Wir haben Excel-Tabellen vorliegen, ja, es wird uns gesagt, hier Verteidigung, hier sind die Excel-Tabellen, das ist der Beweis, friss und stirb, ja, und uns wird nicht kein Zugriff auf die Originaldaten gegeben, auf die Rohdaten, um digital forensisch überprüfen zu können, ob hier auch alles mit den Daten richtig gelaufen ist, ob die Integrität und Authentizität der Daten gegeben ist. Nee, kein Protokoll, wie gesagt, wer daran gearbeitet hat. Also alles, was eine digital forensische Auswertung dieser Daten möglich macht, haben wir nicht. Ja. Und das überrascht immer wieder jemanden, wenn wir mit Außenstehenden reden. Das war bei dir ja damals genauso, wie ich das erste Mal erklärt habe. Ja, das kann ja keiner verstehen. Wie sollen wir für Strafverteidiger das verstehen? Wie soll der Angeklagte das verstehen? Jeder hat ein Recht auf ein faires Verfahren, ja, und wir haben Recht um Gesetz, dass sich dann auch ja, die Verfahrensbeteiligten, und zwar alle Verfahrensbeteiligten, zu verhalten haben. Ne? Und ja, ein bisschen weit ausgeholt, aber ich hoffe nicht zu weit. Du hast den roten Faden noch
also, in der Hand, hoffe ich. Mich schockiert es eher, dass bei all der Professionalität, wie man Enema aufgezogen hat, sei es von der Entwicklung über die Methoden, über Vertrieb, Marketing etc. pp., dass man da so einen riesen Aufwand betreibt und dann legt man die Erkenntnisse als eine ungeschützte Excel-Tabelle vor. Ja. Also ich glaube, jeder von uns zu Hause kennt Excel, hat schon mal damit gearbeitet. Und das Ding ist ja manchmal ein Teufelszeug. Und genauso schnell, wie du in der Tabelle drin bist, hast du an der ja auch was verändert. Daten gelöscht, Daten geändert. Und ungeschützt geht das Ganze natürlich auch sehr schnell verloren. Ja. Gerade ohne Backup oder weitere Verschlüsselung. Ist sehr kritisch zu sehen. Zumal andererseits, wenn da auch Kriminelle über die Excel-Tabelle dann über so eine ungeschützte verfügen, ist das ja auch, sag ich mal, in Bandengeschichten oder so schnell mal eine Gefahr vielleicht für einen Angeklagten, dass der da auch, sag ich mal, Daten unfreiwillig an Gegner übermittelt, würde ich jetzt mal behaupten. Und man muss ja dazu sagen, auch wenn jemand Dreck am Stecken hat, weil er natürlich was angestellt hat, du sagtest eben schon, jedem steht ein faires Verfahren zu und da gibt es gewisse Spielregeln und an die muss sich auch letzten Endes der Rechtsstaat halten.
Das hast du schön gesagt. Oder schreibe ich genauso?
Richtig. Von daher, wir hatten das ja eben schon mal angesprochen, so ein Chatdienst wie Anom, wie Sky ECC wurde halt nicht nur von Kriminellen genutzt, dem man dann dementsprechend auch vielleicht Straftaten nachweisen konnte über die erlangten Daten, sondern halt auch von Personen, die nichts Schlimmes betrieben haben, aber wo es vielleicht um Geheimnisse wie Patente ging oder um Prominente, die vielleicht auch einfach ein bisschen Privatsphäre genießen möchten, dass man vielleicht nicht der Weltöffentlichkeit durch einen Hack seinen Wohnort preisgibt oder ähnliches. Nee. Dementsprechend ist das Ganze natürlich sehr kritisch zu sehen, wie das abgelaufen ist. Sei es bei Anom, sei es bei Sky ECC und bei den anderen Diensten.
Ja, ich finde das total schlimm, dass jeder Nutzer da unter Generalverdacht gestellt wird. Ja, es wird immer wieder gesagt, WhatsApp der Gangster. Ja, und du sagst ja gerade, es gibt auch andere Personengruppen, die sicherlich nutzen. Ja, und du hast ja vorhin von der ZDF-Reportage erzählt. Ja, vielleicht erzählst du mal aus deinen Erkenntnissen, was du da rausgenommen hast. Da gab es ein schönes Interview auch mit dem Gründer der Firma, dem
genau. Also der Gründer der Firma von Sky ECC, das ist, ich muss jetzt gucken, dass ich es richtig ausspreche, Jean-François Erb. An dieser Stelle, Jean-François, es sei uns nachgesehen, falls wir es nicht ganz richtig aussprechen.
Also laut ZDF war es Jean-François Erb.
Okay, gut.
Ich bin aber auch kein Franzose.
Alles klar.
Ich habe gar kein Auto.
Irgendwo dazwischen wird die Wahrheit stecken wahrscheinlich. Ja, der junge Mann hat 2008 in Kanada dieses Unternehmen gegründet, Sky ECC, diesen Messenger-Dienst. Und er betont halt immer wieder, auch unter anderem in der ZDF-Dokumentation, dass er halt Sky ECC nicht entwickelt hat, um Kriminellen das Leben leichter zu machen oder die Kommunikation zu erleichtern, sondern dass er gezielt diesen Dienst entwickelt hat, um die Privatsphäre seiner Nutzer zu schützen. Klar, natürlich letzten Endes zu einem hohen Preis und mit spezieller Technologie. Also ich sag mal, in den Laden gehen, für 2.500 Euro ein Handy kaufen mit derselben jährlichen Gebühr. Das ist natürlich schon speziell. Das kennt keiner von uns so. Also wir geben vielleicht mal 1.500 Euro für ein iPhone aus und das ist schon das Höchste der Gefühle. Ja, aber letzten Endes hat natürlich auch trotz seiner guten Intentionen das Ganze dazu geführt, dass natürlich Kriminelle sich diesen Dienst zunutze gemacht haben. Dazu kommt aber natürlich auch, wenn man jetzt Jean-François Erb in den Interviews sprechen hört, dass man ihm das glaubt, dass er ehrliche Intentionen hatte. Und dementsprechend äußert er natürlich immer wieder Unverständnis über die Anschuldigungen aus den USA und aus Frankreich, die ihn beide anklagen. Also man muss dazu sagen, er hat das nicht nur entwickelt, er steht da letzten Endes auch wegen der Entwicklung und Verbreitung dieses Messenger-Dienstes vor Gericht.
Ja.
Unter anderem in den USA bei der Grand Jury seit März 21 wegen Verschwörung zur Verletzung des Bundesgesetzes zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens, kurz der RICO Act, sowie wegen Verschwörung zur Verteilung von Substanzen. Vielleicht kannst du das nochmal.
Ja, ich denke, Verteilung von Substanzen würden wir Drogenhandel nennen, ja.
Ja, ja.
Ja. Okay, gut. Dazu kommt auch das Zitat, oder dazu passt auch das Zitat von ihm, aber dazu kommst du aber sicherlich noch.
Richtig, richtig, das sprechen wir noch an. Unter anderem werfen ihm die US-Behörden vor, dass er verschlüsselte Kommunikationsgeräte bereitgestellt hat, die internationalen Drogenhändlern dabei geholfen haben, sich der Strafverfolgung zu entziehen. Und dann gibt es ja noch den Teil, dass er in Frankreich angeklagt wurde. Was gibt es da für Erkenntnisse? Weswegen ist das passiert?
Ja, auch da steht die Anklage im Zusammenhang mit der Nutzung des verschlüsselten Messenger-Dienstes Sky ECC, ja, durch kriminelle Organisationen. Da wird ihm auch wieder vorgeworfen, da Unterstützung geleistet zu haben. Mehr weiß ich an der Stelle auch nicht. Ja. Aber auf mich macht er auf jeden Fall immer den Eindruck in den Interviews ein IT-Nerd zu sein. Vielleicht kannst du dazu nochmal ausführen. Also für mich ist er ein reiner IT-Nerd. Ja, den Eindruck macht er auf jeden Fall auf mich und auf dich, glaube ich, ebenfalls, als wir uns drüber unterhalten haben in der Vorbereitung. Ne? Also macht mir jetzt nicht den Eindruck, hier Gangster zu sein. Natürlich kann der Schein oft trügen, keine Frage. Das habe ich in meinem beruflichen Leben auch schon oft erlebt. Ja, wo man sich manchmal gedacht hat, hier der Betrüger, das kann doch gar kein Betrüger sein, ja. Aber meistens sind die besten Betrüger nettesten Leute. Also, das ist mir natürlich auch schon passiert, aber ich würde da echt auf diese ZDF-Reportage verweisen, soll sich jeder mal anschauen, sich selber einen Eindruck machen. Die ist zwar sehr einseitig, diese Reportage, das muss man auch dazu sagen, das sagt schon der Titel. Der Titel lautet Sky ICC, der Messenger-Dienst, den Gangster lieben. Also auf jeden Fall sehenswert. Und dazu gibt's auch einen Podcast, der hat auch einen ganz witzigen Titel, Lösch alles, Bro. Auf jeden Fall, wenn man sich für diese Thematik interessiert, neben unserem Podcast, der natürlich jetzt neue Referenzen bieten wird, weil wir ein bisschen tiefer ins Detail gehen, auch in den nächsten Folgen zu Sky ICC, ist es dennoch auch sehens- und hörenswert, sich diese beiden Dokumentationen des ZDF anzuhören und anzuschauen, denke ich. Richtig. Aber ich wollte dir nicht ins Wort fallen, Torre, ich gebe den Staffelstab wieder zurück an dich.
Also, wie du schon sagtest, der Jean-François macht eigentlich den Eindruck, ein kompletter IT-Nerd zu sein. Also man kann so ein bisschen fast sagen, so der Steve Jobs der verschlüsselten Kommunikation so ein bisschen. Ja. Also eigentlich ein Kerl, der einfach Bock hatte, da was zu entwickeln und wahrscheinlich letzten Endes auch für unser aller eigentlich erstmal etwas Gutes zu tun, indem er einen Messenger-Dienst anbietet, der eine besonders hochwertige verschlüsselte Kommunikation einsetzt. Klar, letzten Endes ist es natürlich fragwürdig, dass ich so ein Handy für großes Geld kaufen muss, wie schon angesprochen zuvor, und dass ich erstmal über den Taschenrechner und einen Geheimcode das Ganze öffnen muss. Aber wenn ich halt besondere Geheimnisse habe, und die müssen ja nicht immer was mit kriminellen Sachen zu tun haben, dann bin ich natürlich froh, wenn ich die auch möglichst geheim halten kann.
Ich kann mir vorstellen, dass ein vermögender Mann vielleicht auch Romanze mit seiner Affäre von seiner Ehefrau verstecken möchte und da vielleicht dann die Funktion eines Codes, das man eingibt und sich dann plötzlich ein anderes Fenster öffnet, sehr zu schätzen wissen könnte.
Das kann natürlich auch passieren. Da sollte derjenige nur hoffen, dass Interpol, die das ja damals gehackt haben, bekannterweise, was auch in der Doku angesprochen wird, dass sie die Daten nicht weitergeben an die
Ehefrau. Ich hab da Sachen erlebt, Torre, ja, in Gerichtsverhandlungen, wo plötzlich Nachrichten vorgelesen worden sind. Da saß vom Angeklagten die Frau hinten drin, hat alles mitbekommen, ja, wie da über Hostessen gesprochen worden ist, über Verabredungen, über Partys. Also da könnte ich eine Anekdote erzählen. Und das sind doch alles Sachen, die schon öffentlich vor Gericht gesprochen worden sind. Und ist auch schon vorgekommen. Deswegen kam ja auch gerade dieser Geistesblitz. Aber ich kann mir vorstellen, dass unabhängig davon, wie gesagt, auch Leute, die vermögend sind, ja, den 1.500 Euro oder was das kostet im Jahr, nicht wehtun, dass die auch andere Zwecke haben, auch private Zwecke, ja, um, wie gesagt, sowas zu verschleiern und nicht alles, wie du gerade auch schon sagtest, kriminell sein muss. Aber das ist nur eine witzige Anekdote. Auch das, wie gesagt, habe ich vor Gericht schon mal erlebt.
Da kann einem dein Mandant ja fast schon leid tun. Ja, der hat nicht nur den Richter und den Staatsanwalt gegen sich und die Justiz- und Polizeibehörden, sondern auf einmal auch noch gerade mit der Ehefrau.
Er war groß und breit, aber ich hatte dann gesehen, wie er neben mir immer weiter zusammengeschrumpft ist in dem Moment. Ja.
Die Frage ist, vor was er mehr Angst hat, vor dem Knast oder vor der Reaktion seiner Frau?
Ja. Müsst bei ihm mal fragen.
Ja. Aber kurz zurück zu Jean-François Ibe. Er hat in der Doku unter anderem ein spannendes Zitat gebracht. Und zwar sagte er, ich konnte nicht verstehen, wie ein Technologieunternehmen ein Drogenhändler sein soll. Und letzten Endes hat er damit ja auch recht. Er hat keine Drogen vertrieben. Der Mann hat eine Software entwickelt, die über Krypto-Handys dementsprechend vertrieben wurde. Es wurde von Kriminellen genutzt, aber er ist ja letzten Endes eigentlich nicht für die Drogengeschäfte verantwortlich und die anderen kriminellen Dinge, die da passiert sind. Fest steht aber jedenfalls, dass diese Operation gegen SkyCC, die hauptsächlich Interpol geführt hat, einer der heftigsten Eingriffe in unsere Privatsphäre ist. Besonders auch europäischer Bürger. Und man muss dazu sagen, das wird auch nochmal in der Doku erläutert, Interpol kam irgendwie an den Trick heran, wie man das Ganze hackt. Die haben ein Einfallstor gefunden. Aber man weiß nicht, wie. Das geben sie auch nicht preis. Klar, du versuchst natürlich als Ermittler deine Ermittlungstaktiken zu schützen, weil sonst kann natürlich jeder clevere Strafverteidiger das Ganze zerreißen. Andererseits ist das natürlich auch fragwürdig, weil du sagtest es ja eben schon, wenn man natürlich dann irgendwelche Sachen in ungeschützten Excel-Dateien vorgelegt bekommt, ist es etwas zweifelhaft, das als Beweismittel vorzulegen.
Definitiv. Und wie gesagt, es ist nicht so, dass sie überhaupt nichts sagen würden. Ja, die geben uns französische Beschlüsse, in denen schon mitgeteilt wird, dass angeblich die Daten von einem sogenannten Man-in-the-Middle-Attacke quasi erlangt worden sind. Also quasi, dass die Daten zwischen Endgerät und Server abgegriffen worden seien, aber nicht wie im Detail letzten Endes und auch nicht, wie die Entschlüsselung geknackt worden ist. Und da gibt's total viele komische Abnormalitäten, so nenne ich es immer wieder. Zum Beispiel, die meisten Chats sind einseitig geführt. Ja, du hast keine Korrespondenz. Ja, das ist so, wie wenn ich sage, ey, Torre, wie geht's dir? Wollen wir heute aufnehmen? Kommt keine Antwort. Ja, und ich schreibe dir hier, Torre, wollen wir uns um 14 Uhr treffen? Kommt keine Antwort. Und so geht das die ganze Zeit weiter. Ja, und das haben wir über Längen der Chats. Ja, dann haben wir komische Zeitstempel. Es fehlen Zeitstempel. Da haben wir Zeitstempel von 1889. Dann fragt man IT-Forensiker, warum hat denn der, hier die Nachricht den Zeitstempel von 1889? Wird uns gesagt, ja, die haben wir eingefügt. Das ist ein Fantasie-Zeitstempel von uns, weil der Zeitstempel gefehlt hat. Aber sowas kommt erst durch Befragung zustande. Ja, so ist alles nebulös. Dann gibt's Hash-Werte, die nicht übereinstimmen. Ja, es sind also Bilddateien mitgeschickt worden beispielsweise. Ja, und im Chat steht, diese Bilddatei soll es gewesen sein, ist im Ordner zu finden. Hash-Wert der Bilddatei laut Chat und dann halt der kryptische Hash-Wert. Und wenn ihr dann mal eine Software nutzt, ja, oder bei Apple geht's ganz einfach, Hash-Werte und Dateien auszulesen mit einer kurzen Kombination. Dann siehst du, dass der Hashwert von dieser Mediendatei da drin, ja, überhaupt nicht übereinstimmt mit dem Hashwert der Nachrichten. Da wird uns gesagt, ja, aber die Dateiname hat doch den gleichen Hashwert. Ja, der Dateiname kann ja jeder Mensch ändern. Also, man wird manchmal so ein bisschen, fühlt man sich, wenn man sich ein bisschen IT-Verständnis hat, fühlt man sich manchmal für blöd verkauft, ja. Und, das macht das Ganze so nebulös. Und das ist auch der Punkt, warum wir Strafverteidiger mit diesen Fällen zu tun haben und so aufregen, ja, und auch manchmal vielleicht übers Maß hinaus uns aufregen in den Verfahren, weil es halt so ungerecht ist. Es wird hier nicht dargestellt, woher die Problematik kommt. Man kriegt keine Rohdaten, um dann selber mit dem IT-Forensiker das auswerten zu können. Und letzten Endes ja, wird immer wieder gesagt, ja, wir haben die Daten aus Frankreich erhalten und Frankreich ist ein europäisches Land, ein demokratisches Land und wir dürfen darauf vertrauen, im Sinne der gegenseitigen Anerkennung, dass mit diesen Daten, die aus Frankreich kommen, alles in Ordnung ist, ja. Und deswegen wird der Mandant jetzt zu 12 Jahren verurteilt. Erklär das mal dem Mandanten. Aber, ja, du hast ja gerade schon gesagt, solche Messenger-Dienste nicht unbedingt immer nur von Kriminellen genutzt werden dürfen und das einen Generalverdacht unterlassen hat. Ja, das hat ja jetzt ganz jüngst, kurz vor unserer Aufnahme heute, das LG Berlin festgestellt. Am 19.12.2024 in der mündlichen Verhandlung wurde festgestellt, dass dieser Generalverdacht halt zu unterlassen ist. Ne?
Das war Teil 1 unserer Doppelfolge zum Thema Big Brother is Watching You. Schaltet auch in 14 Tagen zum zweiten Teil ein, wenn es wieder heißt, kein Wort ohne meinen Anwalt.